Salü und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos. Der Podcast mit dem Leon und mit mir, dem Bene. Und auch heute haben wir euch wieder 5 fantastische Kapitel mitgebracht, bevor wir inhaltlich werden, aber überlasse ich gerne noch dir das Wort, lieber Leon.
Das ist natürlich super lieb, hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Nein, ich freue mich auch, dass wir wieder da sind. Wir haben beide schön die 5 Kapitel vorbereitet. Ich glaube, da können wir wieder einiges rausholen, gibt es wieder viel Input, es entwickelt sich auch das eine oder andere und würde auch sagen, wir schnacken da gar nicht zu lang vorne weg rum mit unserem blöden Rumgeeiere, sondern starten da gleich rein. Oder wolltest du noch irgendwas vorher loswerden?
Nee, nur die wichtigsten Sachen. Also ihr wisst es ja, wir sind aktuell immer noch euer Bonn-Podcast des Vertrauens. Im Buch, im Geheimdienst Ihrer Majestät befinden uns jetzt in unserer eigenkreierten Einteilung im 4. Akt von 6, wobei der letzte relativ knapp ausfallen wird, und beschäftigen uns heute mit Kapitel 16 bis 20. Und ja, vieles von dem, was wir in der letzten Folge angeteasert hatten oder mehr oder weniger noch vermisst hatten, könnte heute durchaus relevant werden. Genaueres erfahrt ihr, wir wissen es ja schon, hoffentlich. Und natürlich wäre es jetzt auch noch ganz cool, wenn wir euch auch noch auf den aktuellen Stand der Dinge bringen, damit ihr auch wirklich wisst, da waren wir stehen geblieben, weil ja die letzte Ausgabe ist halt auch schon wieder 2 Wochen alt. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr sie nochmal hören würdet, aber das können wir euch auch ein bisschen ersparen, indem wir es jetzt einfach kurz fassen. Und da bist du der Experte, deswegen kann ich auch direkt wieder zu dir rüberleiten.
Absolut, ja. Experte ist vielleicht übertrieben, aber ich will mein Bestes geben, wie immer. Ich würde sagen, wir sind auch alle, glaube ich, soweit, dass wir wissen, dass Bond in der Schweiz auf dem Piz Gloria ist. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht nochmal ganz vorne einsteigen. Und er versucht dort als verkappter Heraldiker Blofeld zu entlarven, der da sein Domizil aufgeschlagen hat oder den er da zumindest vermutet. Wir wissen noch nicht so ganz, ob es auch wirklich Blofeld ist, aber die Vermutung liegt schon sehr nahe, beziehungsweise Bond konnte es so noch nicht verifizieren, aber also er geht davon aus, einfach weil er anders aussieht, ist er sich nicht hundertprozentig sicher oder kann er sich nicht hundertprozentig sicher sein. Hat ihn aber mittlerweile auch bereits getroffen. Ich würde sagen, wir können hier einfach mal von Blofeld schon reden. Sah eben anders aus. Und trotzdem ist er sich da sicher, dass es sich um Blofeld handelt und versucht eben unter dem Deckmantel der Heraldik an Infos zu gelangen, ihn irgendwie zu entlarven und ihn ab letztendlich auch aus seiner Deckung herauszulocken oder von dem Berg runterzulocken, um ihn dann zu überführen. Zudem hat er dort natürlich einige Damen um sich herum, die für irgendeine mysteriöse Therapie dort vor Ort sind. Und er ist sich die ganze Zeit auch sicher, dass diese Damen noch wichtig werden sollten oder könnten, besorgt sich natürlich auch von allen die Adressen und Namen und genau, denkt, dass er damit noch was anfangen kann. Hat auch eigentlich ganz gut Fortschritte dort gemacht, wird dann aber durch einen zweiten verdeckten Ermittler der Station Z, nämlich aus der Züricher Geheimdienstabteilung, entlarvt, allerdings natürlich unbeabsichtigt. Und für Bond wurde es dann höchste Zeit zu verschwinden, beziehungsweise wird es höchste Zeit zu verschwinden, und er bereitet eben alles vor. Und da sind wir zuletzt angekommen, dass er noch die letzten Vorbereitungen trifft. Und ich würde sagen, damit steigen wir dann hier ein. Außer ich habe was ganz Entscheidendes vergessen, was du gerne noch ergänzen würdest.
Nee, ich denke, das passt mal wieder.
Aufatmen auf dieser Seite des Mikrofons.
Ja, klar. Dann darf ich heute federführend das Wort übernehmen mit Kapitel 16 mit dem treffenden Titel Nur abwärts. Eine letzte Scharade wird aufgeführt, aber lediglich um den Schein zu wahren und um zu retten, was noch zu retten ist. So hofft James jedenfalls. Aber auch ein kleiner Spionageschmankerl hält er für uns parat und zeigt, was mit Eigenurin alles möglich ist. Zum Abschluss erwartet uns in diesem Kapitel eine DIY-Hardcore-Variante vom Skifahren für Zeitreisende. Seid gespannt und nehmt vorerst Abschied vom Piz. Genau, wir befinden uns in James seiner Butze und der macht sich gerade ziemliche Sorgen darüber, was sein Kollege, der gute Campbell, auspacken könnte oder eben nicht. Also James stellt sich vor seinem inneren Auge vor, wie der Kollege gefoltert wird und das sehr lang, sehr effektiv und sehr unangenehm. Und man auch parallel genug Zeit hat, seine Informationen, die er potenziell preisgibt, auch zu checken, weil wir wissen ja, Blofeld ist top bestens vernetzt mit der hiesigen Polizei. Also kann man das eigentlich alles relativ einfach gegenchecken. Und James bezweifelt irgendwie, dass Campbell schlau genug ist, die Bekanntschaft zu James doch nochmal zu untergraben bzw. zu verleugnen, weil die Tür hat er halt beim Aufeinandertreffen schon aufgemacht. Und wenn wir ehrlich sind, wenn er die Bekanntschaft zu James nicht leugnet, dann ist er am Arsch, weil alle wichtigen Informationen dann rausgefunden werden können und James' Identität offen liegt und er dann nicht mehr der Sir Hillary ist, sondern der Sir James, nee, nicht Sir, der James Bond vom Secret Service, der ja mehr als bekannt ist in der Untergrundwelt. So, deswegen wünscht sich James so leicht, niederschwellig sogar, ach, vielleicht könnte er auch einfach Suizid begehen, das wäre für alle Beteiligten das Einfachste, weil Campbell wird es eh nicht lange machen und das könnte James seine Identität noch verschleiern. Ziemlich makaberer Gedanke, aber in James' Situation wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich oder so weit weg von der Realität, dass man solche Gedanken haben kann. Er rechnet auch fest damit, nachts geholt zu werden. Ganz einfach deswegen, weil es keine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also die anderen Gäste werden nicht gestört oder man kommt ins Reden. Und dann würde er wahrscheinlich zufällig irgendwann in einem Gletscher wiedergefunden werden. Unter ganz viel Schnee und auch ganz, ganz zufällig, vielleicht auch nie. Man weiß es nicht. Also so, dass das Ganze nach einem Unfall aussieht. Also, schnelle Gedanken sind gefordert. James überträgt dann flott seinen Bericht mit geheimer Schrift, in dem Fall Eigenurin, sehr schön, auf Papier. Also hat auch was Olfaktorisches natürlich wieder mit dabei. Was so nicht gelesen werden kann, aber anscheinend unter einer Flamme eben schon. Dann deponiert er alles für seine Abreise, macht alles soweit fertig. Schätzt, dass er sich ganz schnell den Arsch abfrieren wird, wenn er nicht noch irgendwo ein bisschen Kleidung herbekommt. Aber baut darauf, dass das, was er hat, irgendwie schon halten wird, solange er es braucht. Und dann geht er innerlich einmal die Pistenkarte durch, wie einer von den Olympischen Winterspielen, und überlegt sich, wann er welche Kurve kommen könnte. Ja, und wartet seine Zeit ab, bis es dann wieder zum Abendessen geht. Das ist genauso unangenehm wie das vorherige Mittagessen auch schon. Und er muss nach wie vor die Charade spielen und sich nichts anmerken lassen. Verabschiedet sich auch früh, um mit der Ausrede weiterzuarbeiten, aber hält den Schein doch irgendwie aufrecht, auch wenn er komplett am Sweaten ist. Und liegt dann eben um 22 Uhr im Bett und mimt da den Schlafenden, während er sich dann komplett für die Flucht fertig macht, mit Mantel und Handschuh, was er sich da stibitzt hat. Dann macht er sich heimlich auf den Weg. Wie gesagt, 22 Uhr ist durch. Und beseitigt mit einer Rasierklinge und seiner Rolex über den Knöcheln den Wachmann im Flur oder an der Rezeption, je nachdem. Und das war zufällig der Kollege, der am Bob-Unglück irgendwie beteiligt war. Also der, der es lebend geschafft hat. Und in James' Augen ist es damit ausgleichende Gerechtigkeit und das gerechtfertigt auch in dem Fall einen Mord. Schwierige Moralvorstellung, aber mein Gott.
Kann man sich schon mal so schön reden.
Ich glaube, den Job macht man auch nicht, wenn man da eine astreine Moralvorstellung Absolut. Hat. Dann bimmelt blöderweise das Telefon an der Rezeption und James geht ran und versucht mit einer deutschen Stimme zu antworten. Es gelingt ihm auch ganz gut und dort wird ihm mitgeteilt, dass der Engländer in 10 Minuten geholt wird, was James recht positiv stimmt, weil er hat 10 Minuten Vorsprung. Das ist super, weil jetzt kommt der schwierige Part. Er klaut sich nämlich den Schlüssel für das Ski-Equipment und auch für den Außenbereich, um rauszukommen und wirft dann den Schlüssel weg. Ist dann aber ewig und 3 Tage damit beschäftigt, seine Skibindung irgendwie einzustellen. Also es dauert halt wirklich, wirklich lange. Und wir hatten es im letzten Teil schon mal. Er ist halt auch nicht mehr so auf dem aktuellen Stand der Dinge, was Ski angeht. Also er ist da irgendwie ein bisschen überfordert, will seinen Langlaufstil auspacken. Problem ist, die Bindung ist jetzt fixiert und nicht mehr, also variiert nicht mehr. Das heißt, du kannst nicht mit ganz normalen Skien so einfach Langlauf machen, packt sich da fast auf die Schnauze, verliert extrem viel wichtige Zeit, um überhaupt eine Skigewöhnung hinzubekommen und sagt sich auch selbst, naja, wenn die jetzt einen guten Skifahrer losschicken, wird's tough. Also das könnte ich nicht packen. Doch unser James kämpft sich voran bis zum Pistenbeginn. Also allein bis dahin zu kommen, es scheint eine Riesentortur gewesen zu sein. Und dann beginnt auch die eigentliche Reise. Und er versucht irgendwie das, was er so beobachtet hat, diesen neuen Skistil, wahrscheinlich Parallelschwung oder so, und das alte anzuwenden, strack Schuss fahren, schätzungsweise. Und versucht da, wie gesagt, eine Mischung mit hier und da mal einem Sprung auch. und wird so ein bisschen Herr der Lage, ist auch relativ zufrieden mit sich und macht auch ganz gut Meter. Hat dann wieder eine Passage absolviert und musste einen kurzen Break machen, um mal wieder die Strecke so ein bisschen auf sich wirken zu lassen, um zu gucken, ah, okay, da und da geht's weiter. Doch in dem Moment gibt es auf dem Berg ein Signal und ja, ganz viele Leuchtfackeln erscheinen. Und zu allem Überfluss setzt sich dann auch noch die Gondel in Bewegung nach unten und James rechnet definitiv damit, dass gleich Schusswaffen folgen werden und macht sich schleunigst wieder auf den Weg. Er muss da mehrere S-Passagen durchfahren und wird immer mehr von der oder immer weiter von der Gondel eingeholt und beginnt sich immer mehr selbst anzuspornen, sein Tempo aufrechtzuhalten. Doch auf einmal gibt es dann dezente Granateinschläge neben ihm, was nicht so ganz ungefährlich ist, weil jemand in der Gondel eben einen besagten Granatwerfer hat und damit versucht, auf ihn zu zielen, erhält das Ganze durch die Leuchtfackeln und die Einschläge kommen immer näher und immer näher und ja, etwas näherer Einschlag bringt James auch dazu, durch die Luft dezent geschleudert zu werden. Das hält ihn aber nicht auf, er rappelt sich wieder auf und erkennt, er muss hier schleunigst weg und stürzt sich schnell den nächsten Pistenabschnitt hinunter zu einer Flagge. Jetzt wird es relativ steil in der Pisten, ja, in der Pistenmachart. Und ja, wir haben eine kleine Verfolgungsjagd, die jetzt irgendwie zustande kommt. Noch keine direkten Verfolger, aber zumindest Schusswaffen, die auf einen gerichtet sind. Das ist alles ein bisschen unschön. Und wir haben jetzt die Flucht raus aus dem Pits geschafft. Aber ob wir auch heil am Ende des Berges oder am Tal des Berges ankommen werden, das wird sich jetzt nicht in diesem Kapitel zeigen, sondern im nächsten.
Absolut richtig.
War für dich alles drin in dem Kapitel? Hat dir was gefehlt?
Ach nee, doch. An sich war schon alles drin, fand ich. Ich meine, ja, war wieder ein bisschen lang gestreckt an der einen oder anderen Stelle, fand ich, dass bis er dann loskommt und seine Zeit zerrinnt sehr, sehr schnell, beziehungsweise er wird sehr, sehr schnell aufgeholt und stellt sich schon auch ein bisschen dumm an, wo man jetzt schon auch das Gefühl kriegt, er wird nicht jünger. Habe ich so an der einen oder anderen Stelle gedacht. Ich meine, allein schon wie er den Verlauf der Zeit nicht so ganz mitgekriegt hat, dass sich die Skibindungen etc. verändert haben und er sich dann auch relativ schnell beschwert, wie anstrengend es doch ist, den Berg runterzufahren. Ja, war schon mal besser trainiert, würde ich sagen. Aber so an sich war alles drin oder fehlt dir irgendwas?
Ich muss sagen, im Film war es, glaube ich, ein bisschen spannender. Weiß nicht, ob spannender das richtige Wort ist. Aber weil er ja enttarnt wurde. Also Blofeld hat ihn erkannt aufgrund eines Fehlers bei der Augsburg-Geschichte da. Mhm. Und dann wurde er ja da irgendwie eingesperrt, mehr oder weniger, und ist dann über die Gondel entkommen oder über das Gondelseil, um dann eben sich die Ski zu schnappen.
Die außen an der Hütte standen, ja.
Genau. Und das war jetzt in dem Fall so, dass er mehr oder weniger genug Zeit hatte, seine eigene Flucht zu planen, das auch geglückt ist, aufgrund eben dieser Warnung durch Campbell oder diese Unsicherheit, die Campbell mit reingebracht hat. Das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt jetzt, auch wenn wir den gleichen Outcome haben, in dem Fall eine Skiverfolgung, auch wenn die, so viel mal vorweggenommen, ein bisschen anders ausfällt als im Film. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja, das stimmt absolut. Also ich fand auch, man hat davor schon ein, zwei Unterschiede zum Film, finde ich, finden können, aber das ist vielleicht bisher so der klarste nach einiger Zeit. Ich finde, oben auf dem Pits ist einiges relativ ähnlich verlaufen. Da würde wahrscheinlich auch das eine oder andere gekürzt für den Film, aber an der Stelle stimmt, unterscheidet sich schon krass. Und er muss ja eigentlich nicht so krass Hals über Kopf fliehen wie im Film, wo es wirklich eng wird, dass er wegkommt, weil er schon entlarvt wurde. Also, ja, gebe ich dir absolut recht. Und ja, würde sagen, wir steigen ins nächste Kapitel ein. Auch da hast du ja schon einen kleinen Spoiler gegeben. Wir sind nämlich jetzt bei Kapitel 17, Blutiger Schnee, und schauen mal, was das Kapitel so für uns bereithält. Bonds große Privatweihnachtsfeier hat also begonnen. Endlich wird auch für ein passendes wie besinnliches Feuerwerk gesorgt. Nur knapp kann er aber der großen Güte seiner Gönner entgehen, die ihn am liebsten mit einer ganzen Ladung Geschenke überhäuft sehen. Aber es sind noch mehr Nettigkeiten zu finden. Dafür wurde schon gesorgt. Auch würden viele an Weihnachten vermutlich die klassische Weihnachtsgans wählen. Bond wird jedoch die Güte zuteil, in gemischtem Hack baden zu dürfen. Und weil das noch nicht genug Weihnachtsstress gewesen ist, geht's zum Abschluss auch noch auf den Weihnachtsmarkt. Wird ganz bestimmt der nächste Kracher. Ja, die Abfahrt zur nächsten Flagge. Du hast gesagt, er hat sich über den Abhang gestürzt. Die gelingt erstmal soweit ganz gut, wenn auch unter Schmerzen und schlechter Sicht, weil er jetzt hinter einer Hügelkuppe ist und einfach von oben die Beleuchtung nicht mehr so krass gut ist. aber er erreicht auch die nächste Flagge und kann feststellen, dass seine Verfolgungsgondel erstmal angehalten hat. Aber er fragt sich, beziehungsweise er versucht sich noch zu fragen, warum das der Fall sein könnte. Das kann er aber nicht, weil plötzlich steht er mitten im Mündungsfeuer. Und ja, er hat dann zusätzlich noch ein paar Skifahrer, die ja oben dann auf seine Verfolgung mit aufgesprungen sind, im Rücken, die dann ebenfalls das Feuer auf ihn eröffnen. In dem Moment stellt er fest, dass er noch 10 Minuten Vorsprung hat, wo ich mich gefragt habe, Alter, wenn der noch 10 Minuten Vorsprung hat, da weiß ich nicht, ob der irgendwas von dem Mündungsfeuer mitkriegt, aber ich weiß nicht, vielleicht tragen die Ski auch den Berg runter, man weiß es nicht. Also, ja, er entscheidet sich auf jeden Fall, bevor er gesiebt wird, weil das ist Fakt, das ist wohl nicht mehr weit hin, dass er durchlöchert wird, entscheidet er sich und fährt weiter ab und entscheidet sich eben auch, möglichst weit weg von der Gondel zu fahren, einfach um sich davor zu schützen, weil das ja jetzt auch nicht gerade gespickt war mit Nettigkeiten. Problem nur, irgendwas nagt in seinem Unterbewusstsein und er stellt relativ schnell fest, dass er vielleicht halt die falsche Richtung gewählt hat an der Flagge. Da gab es wohl zwei Möglichkeiten und dummerweise hat er jetzt vielleicht mit seinen so mittelmäßigen Skikünsten doch die schwarze Piste erreicht. Ist halt ein bisschen unpraktisch, aber gibt natürlich auch kein Zurück mehr. Und genau, das heißt, er muss jetzt weiter sich durchkämpfen. Es hat zudem natürlich über die Nacht geschneit. Das heißt, viel ist auch an Neuschnee auf der Piste vorhanden und er stellt relativ schnell fest, dass sich dieser Neuschnee ziemlich gelockert hat durch die verschiedenen Leuchtraketen und den Knall, genauso wie durch die Erschütterung der kleinen Kugeln von den Gewehren. Und weiß jetzt halt auch so, ja, ist halt jetzt Lawinengebiet hier, bin vielleicht jetzt gerade nicht am safesten Ort, aber ja, wie er ja auch schon festgestellt hat, zurück gibt's halt nicht mehr. Und immerhin, er bekommt dann noch eine kleine Lichtershow geboten mit Wow-Effekt, weil weitere Leuchtfackeln gezündet werden. Und er überlegt sich noch, wie auffällig das sein könnte, merkt aber schnell, dass das fast aussieht wie ein schönes Feuerwerk und man unten im Tal wahrscheinlich einfach zu Ehren von Weihnachten vermuten wird, dass es eine kleine Lichtershow gibt. Und ja, ist ja eigentlich dann somit auch ganz passend. Das heißt, er schaut, dass er weiter dem Tal entgegenkommt, bis er recht plötzlich hört, dass es hinter ihm anfängt zu knirschen, ja, richtig gehend zu donnern und die Geräusche immer näher kommen. Das heißt, ja, er wird sich schnell bewusst, da löst sich vielleicht ein bisschen was vom Berg. Der lockere Pulverschnee macht sich auf dem Weg ihm hinterher und er sieht aber relativ schnell eine Lösungsidee und die erreicht er dann auch durch Schussabfahrt. Er nähert sich in einem kleinen Waldgebiet und möchte möglichst tief in diesen Wald reinfahren, in der Hoffnung, dass dieser den Schnee einfach irgendwie aufhält. Also er muss ein Mordskaliber hinter ihm her sein an Lawine und er baut quasi auf seine einzige Rettung. Das sind die Bäume, die natürlich aber auch, wenn es dumm läuft, einfach umknicken wie Streichhölzer. Ja, du hast vorhin schon gesagt, er hat eine sehr gute Pistenkenntnis. Auch die kommt hier wieder, ohne dass er jemals runtergefahren ist, zur Geltung. Er erinnert sich an eine Schneise, die er vielleicht noch irgendwie erwischen kann, um möglichst weit auf relativ guter Piste in den Wald reinfahren zu können und sich dann hinter irgendwelchen Bäumen in Deckung zu legen und findet diese auch. Dennoch ist er sich relativ sicher, dass er eigentlich mehr oder weniger verloren hat. Also es muss schon ein kleines Wunder geben, dass er eben der Lawine entgeht und nicht unter den umknickenden Bäumen begraben wird, versucht sich noch irgendwie ins Gedächtnis zu rufen, was er vor Jahrzehnten gelernt hat, wie man denn eine gute Schutzhaltung einnimmt. Er war der Meinung, dass die Hände an die Stiefel eine gute Idee sein könnte. Letzte Chance, um die Ski vielleicht zu lösen und ansonsten sich vielleicht einen kleinen Hohlraum zu schaffen, dass man noch atmen kann, aber ja, viel mehr kann er dann auch nicht mehr drüber nachdenken. Er muss ein letztes Manöver setzen, landet auch hinter der Baumkuppe. Seine 180-Grad-Wende misslingt zwar etwas, er fliegt auch durch die Luft, weil da halt eben die Piste aufhört und er sich irgendwo verhakt. Aber mit Glück entkommt er mit diesem Manöver der Lawine tatsächlich und bleibt nur in Schneeverwirbelungen liegen. Das heißt, die Lawine ist um Haaresbreite um ihn heruntergerauscht. Und ja, er hat ja zum Glück sich noch einen Flachmann genommen und das war dann der richtige Zeitpunkt, sich erstmal richtig einen reinzulöten. Da habe ich bis dahin auch nicht verstanden, warum er sich einen Flachmann hat geben lassen. Ich glaube, den hast du vorhin gar nicht groß erwähnt, weil es auch kein großes Ding war während dem Abendessen. Ja. Der kam hier dann nochmal zur Geltung, wo ich mir gedacht habe, so, ja, warum? Also er wünscht sich dann frohe Weihnachten, aber ich hat jetzt eigentlich kein tragendes Ding. Naja, sei es drum. Er ist sich aber jetzt sicher, dass er vermutlich unter der Lawine vermutet wird von seinen Verfolgern. Das heißt, er kann sich jetzt ein bisschen ruhiger auf den Weg machen und die letzten Meter runter ins Tal fahren, denn er hofft, in dem Ort seine Rettung zu finden. Er wird durch ein, zwei Weidezäune begrenzt, kann da nicht so fahren, wie er gern würde. Und plötzlich steht er, kurz bevor er unten ankommt, wieder in einem Kugelhagel. Es sah von Weitem alles sehr, sehr ruhig aus unten, hat keinen Verfolger gesehen und plötzlich, als er langsam auf den Parkplatz zufährt, wo nur eine schwarze Limousine steht, schießt von hinten wieder jemand und als er sich umsieht, sieht er eben, dass ein zweiter Verfolger oder ja der nächste Verfolger auf ihn zurast, der wohl die rote Piste genommen haben muss und die halt nicht von der Lawine verschüttet war. Das Positive in dem Moment ist nur, er hat mitgezählt, 6 Kugeln sind schon raus. Die Hoffnung wäre jetzt natürlich, dass die Pistole leer wäre, aber so ganz sicher kann er sich da halt auch nicht sein, weil er halt in der Dunkelheit auch nicht erkennt, mit was er überhaupt angegriffen wird. Schaut sich natürlich panisch um, weiß, er hat keine Kraft mehr für einen Kampf, sieht unten Zugleise, über die er, die sind auf so einem Wall oder auf so einem Hügel, über die er irgendwie drüber schanzen kann und sagt so, ja, das muss ich noch irgendwie schaffen, dann geht da vielleicht irgendwas. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch, dass genau in dem Moment sich ein Zug nähert. Und er muss erneut abschätzen, geht es irgendwie. Außerdem besagte Limousine, die zweite, die schwarze Limousine auf dem Parkplatz, da nähert sich eben noch ein zweiter Mann, der ausgestiegen ist und auch er zielt mit irgendwas Undefinierbarem auf ihm. Das heißt, Bond setzt alles auf eine Karte, ein nächstes Mal Schuss wird hier runter geheizt und der Mann, bevor er schießen kann, wird mit einem Schießstock niedergestreckt und er schafft es tatsächlich bis zur Bahn, bis zu diesem Bahn, was ist das, Bahnwall, ja, sowas in
ja,
der Art.
Irgendwie sowas, ja.
Also so leicht erhöht und schafft es auch, da drüber zu schanzen, noch bevor der Zug kommt. Also das gelingt tatsächlich, er kann es selber kaum so richtig glauben, merkt dann aber relativ schnell oder hört relativ schnell einen Schrei und relativ eklige Geräusche und als er sich umsieht, steht er einfach nur im Blutregen. Das heißt, er checkt es kurz gar nicht, stellt dann aber relativ schnell fest, ah ja, der Zug, der hat die Gleise frei gemacht und hatte vorne wie so eine, wie heißt das denn, so eine Schneefräse vorne dran, die halt dann leider seinen Verfolger, der natürlich auch dummerweise noch überlegt hat, über diese Bahngleise hinüberzukommen, vielleicht ein bisschen da reingeraten ist. Da haben wir auch wieder ein Stück weit eine Parallele zum Film. Da wird ja auch der ein oder andere gehäckselt, mindestens eine Person, allerdings nicht vom Zug, ja, genau, sondern von einem Räumfahrzeug auf der Straße.
Ja, so ein Schneefräs-Ding, genau, was auch immer, was den Weg frei macht, ja. Aber ähnlich grausam tatsächlich.
Ja, ist auch schon keine ganz schöne Vorstellung. Bond steht dann in seinem Hackfleisch-Schneegemisch, das auch seinen Magen deftig verkrampft, findet es schon extrem ekelhaft, ist generell auch ziemlich durch, weil er einfach keine Kraft mehr hat, also dieser Abfahrt hat ihm alle Kraft abverlangt, gerade auch mit dem ja knappen Entrinnen der Lawine und weiß jetzt einfach nur, er muss hier weg, weil er merkt schon, die Leute steigen aus dem Zug aus, sie schauen, er wird beobachtet, das kann hier nicht so richtig gut gehen, schmeißt seine Ski oder befestigt sie wieder so, dass er noch halbwegs gehen kann, laufen kann, fahren kann und macht sich auf und davon die Straße entlang nach unten und schafft es tatsächlich auch, er hat nur in Anführungsstrichen noch 3 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Und das ist tatsächlich ein Ort, den kennt er noch von früher. Und er sieht auch relativ schnell, oh, perfekt, geil, eine Menschenmenge. Da ist gerade Weihnachtsmarkt. Da kann ich mich vielleicht ein bisschen verstecken, weil mittlerweile ist er sich schon sicher, dass die Verfolger ihn nicht einfach aus den Augen verloren haben, sondern ihm schon folgen werden. Und ja, torkelt dann auch ins Städtchen rein, versucht sich die Ski abzuschnallen, so halb im Delirium ist er noch und weiß aber trotzdem, die schießen relativ aufwendig, die sollte ich vielleicht irgendwo verstecken, damit ich nicht gleich hier wieder vermutet werde, wenn doch mal einer von den patrouillierenden Personen vorbeischaut. Und er wankt einfach vor sich hin, wo ich mich dann gefragt habe, sind es die Nachwirkungen von dem Whisky, den er sich reinkippen musste, oder ist er einfach nur so durch, weil es mehrmals verglichen wird, als wäre er wie ein Besoffener unterwegs, der hier auch perfekt schon auf der Party 2, 3 über den Durst getrunken haben könnte. Nach einer Ewigkeit schafft das auch, die Ski abzuschnallen, geht dann hin, da ist ein Eingang zu einem Kostümball und er sagt, oh bitte, lass mich einfach nur rein, der Mann am Eingang auch schon komplett durch, da vielleicht auch sein Glück ist, der hat auch ein paar zu viel getrunken, Dumm nur, er muss für den Maskenball, wie der Name schon sagt, auch eine Maske haben. Die kriegt er dann immerhin gratis dazu. Irgend so eine hässliche, ist ihm aber egal, zieht er über, er geht rein und versucht sich einfach in der Zuschauermenge zu verstecken, hinzusetzen, irgendwie wieder zur Besinnung zu kommen. Und ja, wird dann auch, oder nickt dann auch auf seinem Sitz ein, hat sich da irgendwie die Zuschauerränge verkrochen, wird dann allerdings Stunden später geweckt und muss aufs Eis, also wir haben da dann noch auch so eine Eislaufbahn, ich glaube, die haben wir im Film auch ein Stück weit angedeutet, aber nicht in der, also nicht so ganz genau beschrieben. Ja, und er wird gefragt, ob er nicht Lust hätte, nochmal im Finale ein bisschen teilzunehmen, letzter Song, wäre doch was für ihn, das Tanzbein nochmal ein bisschen zu schwingen. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber ich weiß nicht, ob ich so einen Dude ansprechen würde, der da halt komplett fertig sitzt, vielleicht auch nicht mehr ganz so sauber etc., aber vielleicht auch im Maskenball eine gelungene Verkleidung. Und er kann der Aufforderung irgendwie leider nicht widerstehen, quält sich dann aufs Eis und da kommt aber seine Rettung aus dem Nichts. Er kann es gar nicht begreifen, er kann es kaum fassen und Tracy rast auf ihn zu mit ihren Schlittschuhen und ergreift seine Hand, ist komplett emotional durch, sie aber genauso und sie fallen sich erstmal in die Arme und ja, Bond hat vielleicht das Schlimmste bis hierhin überstanden, Fragezeichen. Aber das sagst du uns vielleicht dann gleich mit dem Kapitel 18. Ich überlasse dir den Titel. Du sagst ihn deutlich schöner als ich.
Ach, Quatsch. Es ist ja tatsächlich relativ ähnlich wie im Film, als dann James auch in diesem Ort angekommen ist. Da diese, was war es denn? Ja, auch das war ja auch so ein Eiskostüm.
Sah wie so ein Jahrmarkt auch, wo so ganz viele Leute durcheinander laufen.
On Ice, aber glaube ich, meine ich auch so ein bisschen zumindest. Ja. Weil Tracy kam ja dann auch mit den Schlittschuhen bei ihm an den Tisch angeglitten. Stimmt. Und dann war doch dieser Eisbär mit der Kamerablitz.
Genau, an den kann ich mich auch noch krass erinnern, in den er einfach so reinläuft und der ihn dann komplett erschreckt, weil er so Verfolgungsängste hat.
Genau, da ist er ja auch so eine Mischung aus Verfolgung und einfach körperlich am Ende. Und da wissen wir jetzt, wo die Idee auf jeden Fall dafür hergekommen ist.
Find's aber dann auch ganz gut umgesetzt eigentlich im Film. Es ist hier im Buch wieder ein bisschen lang gezogen. Also ich habe jetzt, würde ich sagen, schon auch ein Stück weit gekürzt, weil da alles haargenau beschrieben wird.
So eine Verfolgungsjagd im Buch, das ist auch leider Gottes so eine monotone Verfolgungsjagd im Buch, ist dann echt ein bisschen zäher als im Film, wo man sich versucht immer wieder zu überbieten, immer noch einen krasseren Stunt zu zeigen oder noch eine krassere Auseinandersetzung. Ja, da gebe ich dir recht, dann macht das echt Sinn, einfach mal zu kürzen, anstatt da jede Kurve zu beschreiben.
Aber ich glaube, es kommt am Ende rüber, was so passiert ist und ja, was so stattgefunden hat. Deshalb, wer es ganz genau wissen will, sollte sich jedes Buch holen. Wir geben hier nur Anregungen, würde ich sagen, um Lust auf die Bücher zu machen oder generell auf Bond. Aber nimm uns mit, Kapitel 18.
Zur Hölle links abbiegen. James greift nach dem letzten Strohhalm und welch Glück, dass dieser auch noch so atemberaubend schön ist. Tracy ermöglicht ihm vorerst die Flucht aus einer aussichtslosen Situation, nur um sie kurz darauf in den gleichen Schlamassel reinzuziehen. Uns erwartet eine Verfolgungsjagd mit der Entspanntheit eines Roadtrips, eine Killstreak und am Ende womöglich das große Happy End. Oder doch nicht? Ja, lass uns inhaltlich gerne werden. Kapitel 18, wir starten quasi da, wo es bei dir aufgehört hat. Die Zeremonie ist jetzt, oder was dieses, was auch immer, singen, tanzen, klatschen, Ding ist durch. Und James bittet verzweifelt Tracy um Hilfe, weil er, wie wir jetzt wissen, ja komplett am Sack ist. Und sie gibt ihm erstmal ihre Jacke, damit er sich so ein bisschen mehr verstecken kann, nicht so leicht erkannt wird und will ihn dann zu ihrem Auto geleiten. Allerdings warnt James sie auch direkt vor, da könnte eine schwarze Limo sein und da könnten auch Schusswaffen mit im Spiel sein und das könnte, wenn es blöd läuft, nicht nur mich treffen und das wäre sehr, sehr schlecht. Aber James schöpft neuen Mut, er hat jetzt eine Verbündete, er hat jemanden, der ihm Sicherheit, Stabilität gibt und auch eine persönliche Vergangenheit hat und er breitet seine gesplitterte Rolex wieder vor, indem er sie über die Hand streift und tatsächlich am Eingang stehen zwei von Blofelds Gorillas und beobachten die Menge, während auch ein schwarzer Wagen im Hintergrund läuft. Und James schlägt vor, sie könnten sich doch küssen, bis sie draußen sind. Und Tracy ist ein Riesenfan von der Idee.
Und lässt sich da gerne drauf ein. Gar keinen Eigennutzen mit reingespielt von ihm, oder?
Man hätte das auch bestimmt nicht anders lösen können. Ich muss aber tatsächlich sagen, eigentlich eine saugeile Tarnung, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man innerhalb so kurzer Zeit irgendwen kennenlernt, der einen quasi deckt? Also,
ja, total. Also so gesehen schon. Und ich meine auch an so einem Event oder an so einem Tag voll normal, dass da Paare unterwegs sind, die dann vielleicht auch ein bisschen ineinander sich verguckt haben und dann unterwegs sind.
Weil ich würde es halt nicht an ein Paar Ausschau halten, sondern nach einer Einzelperson. Ja,
auf jeden Fall.
Sie schaffen das auch tatsächlich fast bis zum Auto, doch James wird in letzter Minute doch erkannt und der Mercedes hupt schnell seine Leute herbei, damit sie halt ihm hinterher können. Doch beide, also James und Tracy, haben einen zeitlichen Vorsprung und wir wissen ja, Tracy fährt wie der gottverdammte Teufel und rät James auch schnell Maske und Jacke abzuziehen, weil es wird sehr heiß hier drin. Und wenn er nicht gegrillt werden will, soll er das besser schnellstens ablegen. James ist so eine Mischung aus Lob und Respekt vor dem Auto, also vor dem Fahrstil, weil einerseits ist er sehr, findet es sehr cool, dass sie so mutig fährt und so flott unterwegs ist. Andererseits hängt er auch so ein bisschen an seinem Leben und sie fragt ihn direkt heraus, ob er denn mit ihr zufrieden ist und wie denn er jetzt über sie denken würde. Und er ist heilfroh, bei ihr zu sein und gibt ihr auch eine Antwort. Aber erst, wenn sie in Zürich sind, weil das ist ihr Ziel, da wäre dann Zeit auch für solche Gespräche. Also wie gesagt, die Atmosphäre im Auto selbst ist relativ entspannt dafür, dass da Leute mit Schusswaffen hinter einem her sind. Aber naja, was soll's. James ist auch beeindruckt, also wirklich schwer beeindruckt von ihrem Fahrstil, weil sie teilweise eine Kurvenmanöver zaubert, wo er mit seinem Aston Martin aus der, oder in dem Fall Bentley, glaube ich, ja größtenteils noch, aus der Kurve geknallt wäre. Und sie erklärt, ja, also klar, ich kann gut Auto fahren, aber es liegt auch an speziellen Rallye-Spikes, die ich habe. Und James kann sie fast gar nicht wiedererkennen, nicht wegen ihrem Fahrstil, der war ja schon vorher sehr, 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 sehr haarsträubend. Doch jetzt strahlt sie quasi vor Vitalität, vor Gesundheit, vor Glück und ist innerlich erhellt und nahezu dauerhaft am Lachen. Also hat eine richtige Wesensveränderung vorgenommen, kaum wiederzuerkennen zu ihrem ersten Aufeinandertreffen. Und er will wissen, wie sie jetzt überhaupt ihn gefunden hat, wie sie an diesem Ort gelandet ist, ob das alles Zufall war und warum sie jetzt sein Leben retten konnte überhaupt. Sie will jetzt auch dann auch natürlich seine Geschichte erfahren, sagt aber, komm, dann fange ich an, bevor du mir erzählst, warum du hier rumläufst wie so einer von den lebenden Toten. Und sie beginnt, dass Draco sie angerufen hat und ziemlich verärgert sei und sie sich doch auf die Reise machen soll, um James zu suchen, weil der ist auf der Suche nach einem bösen Mann und muss dringendstens oder schnellstens vor dem gewarnt werden, weil da läuft etwas ganz Brisantes. Und er soll wohl in der Nähe bei Pitt sein, also sowohl der böse Mann als auch James. Und da soll sie einfach mal gucken. Also hat sie sich losgemacht, da wo es verlassen, wo die Klinik war. Und war jetzt halt auf diesem Fest. Am nächsten Tag war geplant, mit der Gondel hochzufahren. Hat sie jetzt erübrigt, hat ihn vorher gefunden. Perfekt. Und James guckt einfach mal über die Schulter nach hinten und bemerkt schnell, sie werden verfolgt. Und Tracy sagt, ja, schon eine ganze Weile. Die holen auch langsam auf, aber keine Angst, ich regel das schon, ist kein Problem. Und dann darf James seine Version erzählen in der Light-Variante vom Pitts. Und sie sagt direkt, ja, verkauf mich nicht für blöd. Ich weiß, dass du für den Secret Service arbeitest. Er sagt, nein, tue ich nicht. Kann ich sein. Und sie sagt, doch, Papa hat es mir gesagt. Und er sagt, nein. Und sie sagt, doch. Und wir drehen uns im Kreis. Schließlich endet es damit, dass Tracy eben James jetzt das Leben gerettet hat und sie jetzt da sind, wo sie sind. Und Tracy will wissen, also so richtig random Wissen, es war so komplett aus dem Kontext gerissen. Ja, wie viele Menschen hat jetzt James getötet?
Mhm.
Und wie viel mehr warten noch darauf, getötet zu werden im Endeffekt?
Ich meine, wenn sie weiß, dass er beim Geheimnis ist, was erwartet sie halt auch?
Sein Job ihr Daddy ist halt auch kein Heiliger, muss man ehrlich sagen.
Ja, kommt noch dazu, eben. Da sollte sie es ja eigentlich gewohnt sein.
Und das, was halt verblüffend ist, dass James ist krass verharmlost und jedes Mal irgendwelche Argumente sucht, warum die Morde gerechtfertigt sind. Also irgendwie, also im Film wirkt das immer alles sehr viel kaltblütiger, im Buch deutlich reflektierter, als würde sich wirklich Gedanken machen.
Ja, im Film total berechnend und muss halt getan werden und ist sein Job und ach, die paar Leute da hat er eh keine emotionale Bindung zu, aber du hast recht, im Buch ist immer deutlich reflektierter, vielleicht auch, weil man mehr Innenansicht bekommt, das ist natürlich im Film immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Trotzdem, glaube ich, könnte man es im Film ein Stück weit darstellen, dass ihm das jetzt nicht so leicht fällt. aber das wird und eher es, nicht gemacht.
Und natürlich wird im Film viel, viel großzügiger getötet. Also das ist auch ein Faktor. Also in den Büchern ist es sehr überschaubar, was James an Leuten das Leben
nimmt. Meistens auch direkte Duelle, wo er die Leute direkt ausnockt.
Ja, sehr persönliche.
Im Film hat man oft ja das Gefühl, dass mehrere auf einmal auch erwischt werden, die dann, wie du sagst, nicht mehr so persönlich sind. Insofern, ja.
Naja, auf jeden Fall in seiner Rechnung kommt er auf 3,5 Personen, circa 11,5 sind noch am Leben und die drei, die hinten im Auto hinter ihnen drin sitzen, die wollen ganz bestimmt auch nichts Gutes. Und ja, James ist halt einfach saugefährlich für die Truppe, die ihn da verfolgt und die werden auch ganz bestimmt keine Ruhe geben. Und jetzt hat Tracy schlechte Nachrichten, weil der Tank geht zur Neige und die Feinde holen immer weiter auf. Sie brauchen jetzt schnell einen Plan, weil wenn sie in den nächsten Ort fahren und tanken müssen, gerade um diese Uhrzeit, wird das sehr, sehr schwierig. Und naja, beim Tanken selbst muss das Fahrzeug ruhen, das klappt also nicht. Also sie brauchen wirklich einen guten Plan. Es wird auch langsam auf sie geschossen und sie gelangen auf eine Art Baustelle. Ich versuche es bestmöglich zum Schreiben. Es gab anscheinend einen Erdrutsch. Die Strecke über eine Brücke ist temporär gesperrt. Es wurde so eine Art Alternativroute aufgemacht oder Alternativbrücke. Und James denkt, warte mal, das könnte doch eine clevere Idee sein. Er lässt sich von Tracy rausschmeißen. Sie soll weiterfahren bis zur nächsten Ecke. Und er macht kehrt, geht zum Anfang der Baustelle zurück. Und wie in so einem, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre Dick-und-Doof-Film vertauscht er einfach die Schilder. Also der Pfeil zeigt jetzt auf die falsche Route, nämlich auf die gesperrte Route, entfernt da schnell alle Pfeiler, die im Weg sind und legt damit die einsturzgefährdete Brücke frei. Und der Mercedes-Benz, der hinter ihnen her ist, fährt natürlich mit seinem Affenzahn genau in diese Strecke hinein, merkt zu spät, dass es hier irgendwie nicht weitergeht, steht dann schon auf der Brücke, die dann zum Einsturz kommt und der Mercedes qualvoll in den Abhang stürzt und die Insassen sehr, 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 sehr wahrscheinlich sterben werden. Dann macht James als vorschriftsmäßiger Bürger, weil es könnten ja auch irgendwelche zivilen Leute kommen, alles wieder rückgängig, heißt Pfeiler wieder hin und Pfeil in die richtige Richtung und ja, steigt bei Tracy ein, die sagt auch gar nichts, also die kann eins und eins zusammenzählen, aber thematisiert das Ganze nicht und empfiehlt James dann auch jetzt zu ruhen und sie bringt ihn schon sicher nach Zürich und mir nichts, dir nichts, schläft er ein und damit endet auch Kapitel 18.
Absolut und mir nichts, dir nichts, kommen wir in Zürich an. Ja, ich, wie du gesagt hast, er ist schon ein sehr guter Bürger dann auch. Ich meine, klar, ist im Dienste des Staates unterwegs, soll jetzt keine unnötigen Leute irgendwie über die Kante springen lassen. Wirklich Zeitstress haben sie ja auch nicht mehr, jetzt wo sich der Rest dann verabschiedet hat über die Klippe. Aber ja, da denkt er dann noch fünfmal mit und an anderen Stellen könnte er manchmal ein bisschen mehr mitdenken. Aber ist vielleicht auch nur menschlich. Gut, Kapitel 19.
Ja. Sehr gerne.
Liebe zum Frühstück. Langsam erwachen die Lebensgeister wieder in Bonn. Die Rückkehr in die Heimat zeichnet sich ab. Nicht länger lässt er sich diktieren, was passiert, sondern nimmt die Dinge wieder selbst in die Hand. Pech für die anderen, wenn sie halt gerade Weihnachten feiern müssen. War ihm ja auch nicht vergönnt. Wieso also nicht den Tag der anderen gehörig mitversauen? Wobei, so ganz konsequent ist er dabei nicht. Ganz im Gegenteil. Er lässt auf einmal große Träume wahr werden. Doch sind das zwangsläufig auch seine Träume? Es sind eindeutig zu viele Gefühle für Bond, für Bonds Verhältnisse im Spiel. Doch er macht seinem Namen alle Ehre und auch a Bond for life.
Oh.
Man hat sich bemüht in der Redaktion.
Ja, war ein übersichtliches Kapitel, oder? Also so inhaltlich fand ich es relativ übersichtlich.
Ja, war ziemlich übersichtlich. Ich schaff's vielleicht auch, das kurz zu halten. Ich glaube, da brauchen wir nicht...
Ausnahmsweise, das ist aber sehr großzügig. Auch Dankeschön. Dankeschön.
Genau, ich glaube, wir steigen mal ein. Wir sind nämlich am Züricher Flughafen. Bond versucht, die nächste Maschine nach London zu bekommen. Mal wieder hat er Glück. Die gute Maschine hat Verspätung wegen dem Schneefall. Und er kann diese noch erreichen. Und sie haben sogar noch ein bisschen Zeit davor am Flughafen füreinander. Aber vorher muss Bond natürlich was Wichtiges erledigen. Und zwar muss er noch telefonieren und sucht die ortsansässige Adresse von, beziehungsweise Telefonnummer von Universal Exports in Zürich raus. Ja, Pech ist natürlich Weihnachten morgens um 6, aber da kann er jetzt wohl keine Rücksicht drauf nehmen. Bekommt auch recht bald den guten Muir, wie er genannt wird, oder auch 410 ran. Der, wer kann es ihm verübeln, etwas verpennt die ganze Sache angeht. Aber ja, geht wie gesagt nicht anders, ist jetzt halt dringend. Soll sich was zum Mitschreiben holen, es gibt schlechte Nachrichten. Einmal, mit denen fangen wir gleich an, stelle ich mal vor vollendete Tatsachen. Nummer 2 hat es gekostet, der wird wohl nicht mehr nach Zürich zurückkehren. Und mehr Infos gibt es dann aus London, die kann er jetzt hier nicht einfach so preisgeben über ein öffentliches Telefongespräch, aber die wird er dann schon noch bekommen, sicherer, und rausholen wird wahrscheinlich eh nichts. Und genau, außerdem teilt Bond ihm eben mit, dass er 10 britische Damen am Flughafen im Laufe des Tages erwartet. Die werden vermutlich mit dem Heli eingeflogen werden. Modell hat er natürlich auch noch parat, mit dem ist er auch selber mitgeflogen. Und das kann er dann alles durchgeben, sodass Muir schon mal eine relativ gute Sache hat. Sagt dann auch, dass die Namen der Personen auch aus London nachgereicht werden, sobald er dort ist. Und geht davon aus, dass alle nach England fliegen. Es wäre also wichtig, alle Flugnummern und Ankunftszeiten nach London dann zu übersenden, also von Seiten Muirs. Genau, Bond geht davon aus, wird eine große Sache, also könnt ihr ruhig auch mal ein bisschen Unterstützung aus Bern und Genf anfordern, dann läuft es schon am Flughafen. So viel mal dazu. Bond geht dann nicht wirklich tiefer ins Detail, um was es eigentlich geht, aber warnt Muir noch, dass dieser wohl auch unter Beobachtung stehen könnte, stellt er dann auch relativ schnell fest mit einem Blick aus dem Fenster, dass durchaus ein relativ auffälliger Porsche vor dem Fenster steht, der da sonst eigentlich nicht steht. Das heißt, er geht mal davon aus, dass er auch beobachtet wird. Und ja, abschließend sagt Bond dann noch, er soll alle Informationen auch schon mal an M verschlüsselt weiterleiten. Er soll schon mal mit M einen Termin ausmachen, zu dem auch weitere Personen eingeladen werden, außer Bond, nämlich 501. Das ist wohl ein Wissenschaftsoffizier in London und Mitarbeiter des Ministeriums für Landwirtschaft und Fischerei. Also Bond hat da wohl einen Plan, mit welchen wichtigen Leuten er da wirklich was besprechen will und muss. Ja, dann ist auch Zeit, das Telefongespräch zu beenden. Bond legt auf und kehrt dann eben zu Tracy zurück. Und während einer kleinen Stärkung macht er ihr klar, dass sie über die nächste Grenze eigentlich verschwinden sollte, denn auch nach ihr wird wahrscheinlich gesucht werden, weil sie jetzt Augenzeuge gilt. Und ja, Blofeld macht da keine halben Sachen. Das wird dann schon alle kosten, wenn er sie aus dem Weg haben will. Findet sie natürlich gar nicht gut, weil sie sich schon wieder trennen müssen. Jetzt haben sie sich ja gerade erst aneinander gewöhnt. Und sie ist auch zutiefst traurig, sich schon wieder eben trennen zu müssen, mit Tränen in Augen. Und bei Bond kickt auf einmal alles, also emotional reißt den komplett vom Stuhl und stellt eben fest, dass sie mit allem, was sie hat und wie sie sich gibt und was sie ist, genau perfekt zu Bond passen würde. Und er merkt so, könnte sein, dass ich so jemanden nie mehr finde, also könnte ich hier eigentlich mal Fakten schaffen. Und nach einer kurzen Denkpause haut er einfach knallhart raus und fragt sie, ob sie nicht Bock hat, ihn zu heiraten. Kommt etwas unerwartet, nicht nur für uns Leser, sondern halt auch für Tracy an sich, die halt komplett, eigentlich geschockt ist, ein bisschen Gefühlschaos hat und dann aber natürlich sagt, ja, großer Gott, ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Bitte, mach das, ist eine richtig geile Idee und will jetzt hier keine große Szene machen. Ab jetzt verlässt sie sich auf Bond, soll ja nicht peinlich werden, gibt noch einen schnellen Kuss und dann ist sie auch weg. Die innige Kussszene bekommen wir dann natürlich auch noch innigst beschrieben. Und ab jetzt sagt sie dann noch, das finde ich wieder ein bisschen schwierig formuliert, ab jetzt gehorcht sie ihm aufs Wort, so mehr oder weniger. Ja, ist, glaube ich, ein schwieriger Start für eine Ehe, aber ist nur meine Meinung. Sie wird auf jeden Fall nach München fahren, wie sie ihm sagt, dort wird sie auf ihn warten. Er soll dort da vorbeikommen und Bond findet, ja, ist eigentlich eine geile Idee. München kann man sich auch mal gönnen zum Heiraten. Könnte man ja was organisieren, schauen sie dann in Ruhe weiter. Tracy wiederum kann es natürlich kaum erwarten, will natürlich möglichst viel von Bond in den nächsten Tagen hören. Das heißt, ja gut, damals war noch nichts mit WhatsApp, aber ein Anruf sollte schon mal drin sein. Und Papa Draco, der muss natürlich auch das Neueste vom Neuesten direkt erfahren und zwar schleunigst. Das ist ja fantastisch hier alles. Und ja, das ist soweit alles, bevor sie dann vom Flughafen aufbricht. Er ist auf einmal mit seinen Gedanken alleine, gönnt sich dann erstmal noch in sein ausgiebiges Frühstück am Flughafen und fragt sich dann doch kurz so, yo, war das gerade so clever, was ich hier gemacht habe, oder ist es eigentlich genau das, was ich suche und was ich empfinde? Und er wird sich aber relativ schnell bewusst, ja, es ist genau das. Also er steht zu 100% dann nach kurzer Überlegungs- oder ja, Überdenkenszeit hinter seiner Entscheidung, hinter dem, was er gesagt hat, und empfindet einfach nur unendliche Wärme für diese Frau und weiß, dass das genau die richtige Entscheidung ist. Und ja, er träumt dann auch schon am Flughafen direkt von Mr. und Mrs. Bond, aber bevor er so richtig in seinen Glücksgefühlen aufgehen kann, wird er dann vom Lautsprecher zurückgeholt. Sein Flug geht nämlich jetzt und er hat ja auch noch ein bisschen Arbeit vor sich. Das heißt, er sollte jetzt aufbrechen in sein neues Leben, denn eins wird ihm klar, an diesem Züricher Flughafen lässt er einiges seiner Vergangenheit zurück und es wird einiges Neues kommen, was wir so bei Bond noch nicht in seinem Leben hatten. So viel mal von Kapitel 19.
Ja, kam wirklich überraschend. Also vielleicht müsste man das noch detaillierter ausarbeiten, aber ich erkenne jetzt noch nicht die Motive, warum er bei ihr gesagt hat, das ist die Frau fürs Leben, und bei den unzähligen zuvor, nee.
Ja, nee, das kann ich auch tatsächlich nicht nachvollziehen. Also man kriegt hier ein paar Fakten schon geliefert, warum er die Frau jetzt toll findet, aber es sind halt keine Fakten, die es nicht auch schon bei anderen Bond-Girls gegeben hat. Dass sie irgendwie gut Auto fahren können, hatten wir auch schon an der einen oder anderen Stelle. Oder dass er verblüfft war über irgendwelche Fähigkeiten oder dass sie ihm aus der Patsche helfen, gerade auch in Filmen, sind sie ja manchmal durchaus hilfreich, sag ich mal, oder unterstützen ihn sehr gut und sind eben nicht nur irgendein Anhängsel. Deshalb gebe ich dir total recht, kann ich jetzt auch noch nicht empfinden. Vielleicht ist es dieses ganze psychische Ding, dass sie so fertig war und er da irgendwie so mit drinne hing, als er sie kennengelernt hat und dann mit Draco ihn da auch angefleht hat, sie zu retten. Vielleicht macht das nochmal irgendwas, aber ja, ich sehe es auch nicht, um ehrlich zu sein.
Gut. Ja, dann gehe ich gern über in Kapitel 20. Das wird jetzt abenteuerlich. mit dem Titelnamen natürlich, nicht mit der Vorbereitung, selbstverständlich nicht. Ich probiere es mal mit meinem schlechten Französisch. Pantoufles.
Ja, ich hätte es auch nicht besser hingekriegt.
Was auch immer uns das sagen soll.
Ja, genau, das habe ich auch nicht.
Zurück in London wirbelt James vom gesamten MI6 die Heiligabendplanung durcheinander und kann sich auf die Vertrautheit guter Kollegen und Kolleginnen verlassen. Es erfolgen Berichte und Auskünfte noch und nöcher, nur um am Ende von M in die Welt der Flora entführt zu werden. Es ist doch schön zu erfahren, welche vielschichtigen Hobbys unser knausriger alter M doch hat und wie schwer er sich von seiner großen Liebe zur See trennen kann. Ja, jetzt sind wir mittlerweile im Flugzeug gelandet und James verfällt dort in einen Albtraum. Er träumt nämlich, dass er schick rausgeputzt in einem Frack und Tracy in einem vornehmen Abendkleid zu einer Veranstaltung in einem pompösen Veranstaltungssaal gehen und dort entsprechend von einem Redner als Commander und Mrs. Bond vorgestellt werden. Und dann muss er über sich die ganzen Geflogenheiten einer schicken Gesellschaft ergehen lassen, mit Küsschen hier, Küsschen da, allen drumherum an Informationen. Und schweißnass gebadet wird James durch die Ankündigung des Landeanflugs geweckt und stellt sich vor, bitte, bitte nicht, so kann doch nicht seine Zukunft ernsthaft aussehen. Also bevor er überhaupt geheiratet hat, schiebt er jetzt schon Paranoia. Sehr gut.
Top-Voraussetzung.
Er geht aber davon aus, sein altes Leben, das wird schon irgendwie weiterlaufen. Ein paar Einschränkungen hier, ein paar Einschränkungen da. Mein Gott, da muss man halt die Wohnung über seiner jetzigen noch dazu nehmen. Das wird schon auch mit der Haushälterin, dass sie ja die gute May übernehmen kann. Das wird ein paar Theater geben, aber im Endeffekt wird das alles sicher gut. Und am Flughafen wartet eine Limousine inklusive der guten Mary Goodnight auf ihn. Und James entschuldigt sich vielmals dafür, ihre Weihnachten ebenfalls so verdorben zu haben. Sie sagt alles halb so wild. Sie wollte sowieso nach ihm sehen und einem Anschein nach ist er in überhaupt keiner guten Verfassung und mal wieder in extremen Schwierigkeiten. James sagt, ja, der Wintersport, der ist sehr fordernd und da war ich auch noch auf einer Kostümparty. Alles sehr, sehr hektisch, alles sehr, sehr stressig. Also er schafft es irgendwie, glaube ich, auch nicht, den Ernst der Lage rüberzubringen und versucht das Ganze durch Humor zu kompensieren oder nach, in die Außenwahrnehmung halt weniger krass erscheinen zu lassen. Sie sagt eben, er hat ein wichtiges Meeting mit M, ist aber erst quasi in 10 Stunden oder so, hat auch oberste Prio, alle seine angeforderten Leute werden instruiert werden, und da er den Heiligabend von so vielen Leuten kaputt gemacht hat, ist eine Person mehr oder weniger mit ihr auch egal. Außerdem hängt Mary auch nicht sonderlich an diesen ganzen Traditionen und sie wollte James gerne sehen. James sagt, ach, du bist die Beste und ach, wir haben doch immer so schöne Zeiten zusammen und jetzt haben wir erstmal ganz viel Arbeit vor uns und er braucht jemanden auch direkt im Labor auf der Kurzwahl. Alle Details erfährt man dann über seinen Bericht. James erteilt nun seine Befehle an Mary wie ein Hund. Also mach dies, mach das, mach jenes, machst du fein und wenn du ein gutes Mädchen bist, dann machst du das und als gutes Mädchen machst du das. Also alles so ein bisschen drüber. Unter anderem soll May ihm im Kaffee kochen und Brandy bereitstellen. Klingt nach einer sehr wilden Mischung. Dann wird er sich frisch machen, anschließend wird er M treffen. Dann in der Zwischenzeit soll sein Pissebrief im Labor gelesen werden für die ersten wichtigen Infos. Ja, dann haben wir einen Zeitsprung. James kommt jetzt an seinen Arbeitsplatz ran. Da wartet eine Mappe mit ihm mit dem Spruch streng geheim. Und dort sind alle Frauennamen enthalten und eine Notiz bezüglich seines Urins, der darlegt, dass er einen erhöhten Alkoholspiegel hat. Das sei natürlich nicht so prickelnd, funny, funny. Da haben sich die Leute im Labor auch ein Späßchen erlaubt. James versteht den Spaß nicht leider ganz so gut, zerknüllt sein Papier und will es auch noch anzünden, damit es auch ja keiner findet. Und dann diktiert er eben der Mary das Ganze in Steno, das Ganze in Steno erfasst so. Und lässt dabei aber den romantischen Teil zwischen ihm und Tracy aus. Wahrscheinlich, um da Marys Gefühle auch nicht zu verletzen, beziehungsweise berufliches und privates vielleicht auch mal zu trennen, wäre immer was Neues. Und in dem Zuge fällt ihm auch ein, dass er unbedingt heute Abend noch Tracy anrufen muss. Er denkt bereits über die Urlaubs-Hochzeitsplanung mit ihr nach, berappelt sich dann wieder und macht schnell Fotokopien von den Namen der Mädels für Station Z, damit die auch im Bilde sind. Dann fährt James einmal auf Ems Anwesen hinaus und zerbricht sich den Kopf, wie der so viel Geld haben kann, dass er eine fette Wohnung in London hat und dann noch ein Regency-Haus oder Anwesen in der Umkreis von London. Das würde ziemlich viel Geld schlucken. Klar, er ist der Leiter des MI6 und hat auch noch eine ganz gute Pension von der Marine, aber das frisst schon ordentlich Kohle. Und wird dann im Anwesen in Ems Arbeitszimmer geleitet, wo dieser gerade an seinem Hobby dran ist, nämlich Aquarelle malen. Und das nicht nur von irgendetwas, sondern von Pflanzen, Blumen, whatever.
Orchideen, englischen, endemischen Orchideen.
Em mal wieder total der Knuffelbär, wie wir ihn kennen, moderiert mal dieses ganze herzliche Willkommensding ganz toll ab. Und verliert sich dann kurz in einem amerikanischen Buchdetektiven, den er nicht wirklich schätzt, da der irgendwie so ein Faible für deine geliebten Orchideen hat. Und davon hält M nämlich gar nichts. Verliert sich dann mal kurz in der Botanik und erklärt James sein derzeitiges Motiv für die Aquarelle, bevor es dann weitergeht an den Wintersport. Und eben James jetzt auch dann mal berichten darf. Beziehungsweise M den Bericht von James liest. Währenddessen verliert sich James in Ems maritimen Einrichtungsstil, also alles sehr, sehr auf Seefahrer getrimmt und auch ganz viele Gemälde von Schlachten aus der Vergangenheit mit vielen verschiedenen Nationen, mit denen man heute verbündet ist. Und das veranlasst James darüber nachzudenken, ja, mit wem ist denn eigentlich Blofeld gerade unter einer Bettdecke? Der braucht doch auch Verbündete. Wer unterstützt denn dessen Machenschaften? Und er denkt dann auch wieder an seine kaputte Rolex, die eben bei seinem Einsatz jetzt zu Bruch ging und sagt, ach, die setze ich ab, da hole ich mir eine neue, das mache ich nicht mit. Und auch an den Unfall mit dem Mercedes, den er gestern verursacht hat. Also wir haben auch wieder wirklich diese Reflexion, da hat er was getan, was einfach moralisch schwer vertretbar ist und das beschäftigt ihn auch nachhaltig irgendwo. Ja, dann beginnt damit, James erstmal seinen Dank auszusprechen. Und ihm auch mitzuteilen, wie viel Glück er doch hat, dass er jetzt hier sein darf und dass er aus dieser Nummer halt rausgekommen ist. Und gratuliert ihm zu seinen fabelhaften Skiskills, die tatsächlich sehr beeindruckend waren dafür, dass er es ja eigentlich gar nicht mehr konnte oder nicht auf dem aktuellen Stand ist. Auch die Informationen, die er beigesteuert hat, waren super wichtig. Es konnten sehr viele Spuren verfolgt werden und Leute ausfindig gemacht werden. James sollte auch ganz schnell das Erscheinungsbild von Blofeld im Identicast überarbeiten. Und dann sollen die Experten entscheiden, ob so eine Transformation realistisch ist, weil James sich ja nach wie vor nicht so 1000%ig sicher war, ob es Blofeld ist, weil er sich so krass verändert hat. Und die Experten sollen dann bestätigen, ob das überhaupt realistisch ist oder eben nicht. Es sei halt nur sehr, sehr ärgerlich, dass keiner eine Ahnung hat, was Blofeld im Schilde führt. Dass es alles nur vage Andeutungen sind. Und man weiß, da ist irgendwas im Busch, aber nicht genau was. James ist sich für seinen Teil mittlerweile sehr sicher, dass er Blofeld getroffen hat und keinen anderen. Und Emma erkundigt sich noch kurz nach Tracy, weil die anscheinend ihm ins Auge gefallen ist und fragt, ob das so eine von James seinen alten Schnallen wäre. James erklärt ihm dann kurz den Stammbaum, wer ihr Vater ist und welche Rolle der spielt. Interessiert Emma anscheinend nicht so sonderlich. Und dann geht's zum Mittagessen. James hat die große Ehre, im Hause M mitzuessen. Es gibt aber das Standardprogramm Truthahn und Plum Pudding. Davon hält M gar nichts. Das sei alles sentimentaler Scheißdreck. Das interessiert ihn nicht. Er ist da nicht so. Und auf dem Weg dahin begutachtet James, also in den Speisesaal, begutachtet James M's anderes Hobby, nämlich die Sammlung von Marinesäbeln. Auch natürlich sehr speziell. Und dann entdeckt M auf dem Mittagstisch Knallbonbons und das bringt ihn komplett aus der Fassung und er verfällt in eine Hasstirade über seine Haushälterin, was ihr einfallen würde, sein Essenszimmer in ein Kinderzimmer zu verwandeln, wo wir hier sind. Fand ich sehr, sehr lustig, weil M anscheinend nicht nur im beruflichen Kontext ein schwieriger Dude ist, sondern auch privat. Und dann bekommt James zum Essen sehr schlechten algerischen Wein angedreht, den M für pure Nektar hält, also das Beste, was man trinken könnte, und da sich in alte Zeiten und alte Saufgeschichten verliert aus seiner Seefahrerzeit. Und dann kommt der Plumpudding, in den M's Haushälterin Metalldeko reintat, und ja, der gute M war zu gierig, hat da in einen Hufeisen reingebissen und sich fast einen Zahn aus der Leiste geholt, was ihn wahrscheinlich auch wieder sehr erfreut hat. Und James bekommt in seinem Teil vom Pudding eine Kornblume und ärgert sich ein bisschen, dass es kein Ring geworden ist, um da nochmal auf die zukünftige Hochzeit anzuspielen. Und mit diesem ganz besinnlichen Bild starten wir diesmal raus aus dem Kapitel. Passt jetzt nicht so ganz zum derzeitigen Kalender, Monat. Wir sind da eher noch so ein bisschen im Sommerlichen.
Weil die Lebkuchen kommen sicher bald. Das ist nicht mehr
eben, es geht ja steil auf den Winter zu. Also außerdem habt ihr die Chance, euch diese Folge auch gerne nochmal an Weihnachten anzuholen, wenn sie für euch so besinnlich war, dass ihr sagt, oh, das muss ich nochmal wiederholen. Genau. Aber das waren auch schon unsere 5 Kapitel heute. Also, ja.
Es ist
wenig passiert.
Ich wollte gerade sagen, es ist schon viel passiert. Es war auch durchaus viel Text. Ich glaube, wir haben es diesmal ganz gut zusammengefasst, weil es schon auch viel Beschreibungen drumherum waren. Allein jetzt am Ende hat man es auch nochmal gemerkt, welche Aufmerksamkeit auch dem weihnachtlichen Essen und dem kindischen bzw. nicht kindischen Gehabe von M gewidmet wird. Deshalb, ja, wer die weihnachtliche Stimmung als Krimi haben will, der sollte sich vielleicht kurz vor Weihnachten nochmal diesen Teil der Bond-Reihe zulegen. Ich glaube, da kommt dann vielleicht der ein oder andere auf seine Kosten.
Ja, und vielleicht mit ganz viel Glück hören wir in 2 Wochen schon die Hochzeitsglocken klingen und Blofeld seinen Plan, wie Blofeld seinen Plan vereitelt wird, könnten wir vielleicht auch erfahren. Also es spitzt sich wieder zu aufs Finale, Wir kennt es bereits. Wir haben noch 2 Ausgaben, ja, dabei wie gesagt die letzte recht knapp und wieder mit Fokus auf dem Ranking. Deswegen könnte es gut sein, dass alles Wesentliche tendenziell in der nächsten Ausgabe schon abgehandelt wird.
Ja, absolut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, auch wie es jetzt genau weitergeht, jetzt wo man so entspannt und relaxed bei M im Haus sitzt. Ich glaube, da darf man gespannt sein, wie jetzt das nächste Kapitel auch weitergeht, wo wir wieder einsteigen. Ich denke mal nicht, dass es mit Füße hochlegen getan ist, sondern dass da jetzt schon noch ein bisschen was passieren muss. Und ja, freue mich drauf, dass du wieder mit dabei bist nächste Woche und mit mir ein paar Sachen vorbereitest und unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen mit vorträgst.
Ja, sehr gerne doch. Und vor allem, wenn es jetzt halt ein bisschen actionreicher wird. Wir hatten ja, wie gesagt, heute die Verfolgungsjagd. Hast du ja in der Sonderfolge auch mal reingenommen. Also zumindest ist die Filmvariante. Ich glaube, die kam in ihrer, ja, in ihrer Länge jetzt nicht ganz an die Buchvariante rein und auch in ihrem Spannungsfaktor. Aber man sieht auf jeden Fall, wo die Inspirationen herkommen aus vielen verschiedenen Sachen. Und ich muss sagen, ich war auch ganz gut unterhalten. Also so spannungstechnisch war es wirklich, bis James wirklich wieder seine Füße in London auf den Boden gesetzt hat, relativ spannend, ob noch irgendwie was passiert, ob er gefasst wird, ob Tracy gefasst wird. Vielleicht wurde Tracy gefasst, wir wissen es ja nicht. Also da war, fühlte ich mich ganz gut unterhalten, auch wenn die Skiabfahrt so ihre Längen hatte.
Ich glaube, was da so ein bisschen die Schwierigkeit war, also ich gebe dir komplett recht, ich sehe es ähnlich. Also ich fand, die Unterhaltung war auf jeden Fall auch da und auch eine gewisse Spannung, gerade auch mit Blick auf den Film dann auch ein paar Parallelen zu finden oder auch eben nicht. Ich meine, da kommt ja immer eine überraschende Wendung manchmal noch, die man jetzt vielleicht aus dem Film noch nicht kennt. Genau, aber ich würde auch sagen, dass die Abfahrt relativ lang gehalten war und man da vielleicht als Autor hätte darauf verzichten können, jede einzelne Flagge, die irgendwo auf dem Hang verteilt ist, an der man drum rumfahren muss, in dieser Ausführlichkeit zu beschreiben. Ich glaube, wir haben das auch größtenteils wieder weggelassen, weil es teilweise zum Lesen dann auch ein bisschen verwirrend ist, wo wir uns jetzt auf dem Abhang befinden, wie weit es noch runter ist. Es soll, glaube ich, eine Orientierung geben. Mich hat es eher verwirrt, ob der jetzt nach rechts, links oder sonst wohin rüberfährt. Erstmal geschenkt, so gut kenne ich den Piz Gloria tatsächlich nicht.
Ja, verstehe ich durchaus. War auch das erste Kapitel, wo wir M so ein bisschen privater kennenlernen konnten, wobei der Charakter nicht wirklich tiefer gezeichnet wurde. Es wurde einfach nur noch mehr verdeutlicht, dass zwischen dem Privaten und dem Beruflichen wenig Distanz liegt und Ende seiner Freizeit anscheinend auch seine Angestellten oder Arbeiter malträtiert und einfach da sehr speziellen Hobbys nachgeht und jetzt nicht da der Familienvater, der liebevolle Familienvater ist, der mit irgendwie seinen Kindern oder Enkelkindern da spielt. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, aufschlussreich und doch eben nicht aufschlussreich.
Ja, stimmt. Aber ich finde es trotzdem mal ganz cool, auch wenn er jetzt nicht so der Riesensympathieträger ist, auch wenn er manchmal ja eigentlich seine netten Momente hat, wo er auch Bond fast väterlich irgendwie gegenübertritt. Aber solche Sachen machen er zu so einem kleinen Nerd irgendwie.
Ja, und ich glaube, damit haben wir euch genug Impulse mitgeliefert. Heute tatsächlich mal ein etwas knackigeres Format. Aber ja, wir haben jetzt, glaube ich, nichts Wesentliches weggelassen, sondern einfach versucht, euch vor vielen sehr, sehr spezifischen Details zu beschützen, zu bewahren und versucht da die Kernessenz rauszukristallisieren. Und ich bin mit deiner Leistung sehr zufrieden, kriegst eine 2+.
Oh, stark. Da würde ich mich anschließen. Ich würde vielleicht sogar auf eine klassische, ja, 1- vielleicht sogar gehen. Hast du wieder super gemacht, hast doch viel gefiltert. Es war trotzdem ein roter Faden zu erkennen. Also, ja, würde ich wieder mit dir machen.
Ich fand auch deine Visualisierung sehr schön. Konnte leider keiner sehen, aber der Wille zählt.
Ja, da geht jetzt das Kopfkino bei euch an. Deshalb ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt gefunden, uns von euch zu verabschieden für diese Folge. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und den einen oder anderen Kommentar konntest du dir auch wieder nicht verkneifen. Auch das ist immer eine schöne Unterhaltung für mich zumindest. Ich freue mich auf in 2 Wochen mit dir die nächsten Schritte mit Bond zusammenzugehen.
Wunderbar, da freue ich mich natürlich auch drauf. Wieder für euch der Hinweis, wenn ihr mehr wollt, ganz einfach, geht auf unsere Instagram-Seite, folgt gerne rein, kommentiert, schreibt uns Nachrichten. Alles, was euch glücklich macht, macht auch uns glücklich. Und es ist ja gar nicht lang hin und dann kommt auch schon direkt die nächste Sonderfolge. Also bleibt dran, ihr braucht gar nicht 2 Wochen zu warten, aber um in der Geschichte voranzuschreiten, da müsst ihr euch leider 2 Wochen gedulden. Bis dahin, haltet die Ohren steif, haltet uns die Treue und ja, ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei euch und wir hören uns 2 Wochen.
Ganz genau, bis dahin, gute Zeit.